Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter, das ist ein unabhängiges und ein digitales Magazin. Unsere Mission: Wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und in Gesellschaft besser zu verstehen. Und hier im Podcast spreche ich mit den Reportern über den letzten Artikel und darüber, wie die Recherche dazu verlief. Wenn euch der Krautreporter Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut direkt auf krautreporter.de vorbei. Unser Thema heute: Miteinander reden, das Allheilmittel gegen Konflikte. Unser Reporter Josa Mania Schlegel hat die deutschlandweit bekannte Stadt Bautzen besucht, die seit Jahren im Streit liegt. 3 Tage lang recherchierte er vor Ort, um herauszufinden, was passiert, wenn eine Historikerin offen über Rechtsextremismus spricht und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt es trotz Gesprächen nicht schaffen, miteinander Frieden zu schließen. Hallo Josa.
Hallo Martin, danke für die Einladung.
Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, um mit mir was aufzunehmen. Und du warst in Bautzen und mir wäre es lieb, wenn du mir eine kurze Zusammenfassung darüber geben könntest, warum Bautzen in den letzten Jahren so oft in den Medien war.
Ja, gerne. Also ich glaube, wir alle haben ungefähr einen Eindruck davon, was wir mit Bautzen verbinden, nämlich Rechtsextremismus und rechtsextreme Übergriffe. Die wenigsten wissen dann eigentlich genau warum, aber manche erinnern sich vielleicht, dass es 2016 war, als es in Bautzen zum einen zu Krawallen kam zwischen jungen Asylbewerbern und so einer Mischung aus besorgten Bürgern und knallharten Neonazis. Mhm. Und dann kam es noch zu 2 Brandanschlägen auf geplante Flüchtlingsunterkünfte. Mhm. Wobei man gar nicht weiß bis heute, wer diese Anschläge wirklich begangen hat, hat das aber natürlich so ein rechtsextremes Klima in dieser Stadt vermuten lassen. Und es gab dann ganz viele Artikel darüber. Natürlich fielen diese Artikel und diese Meldungen aus Bautzen, aus Ostsachsen, reden über Ostsachsen, auf einen gewissen Nährboden, also da wurde ein gewisses Klischee vom braunen Sachsen bedient, will ich das mal nennen. Und deshalb hat Bautzen dann ziemlich die Runde gemacht und ziemlich eingeschlagen, diese doch relativ kleine Stadt, ziemlich große Bekanntheit erlangt. Und obwohl Bautzen noch den Senf hat, für den man die Stadt, glaube ich, kennt, das ist, glaube ich, auch in Westdeutschland immer der billigste, und das Stasi-Gefängnis vielleicht noch, ist es jetzt so, wenn ich mit westdeutschen Freunden spreche, dass sie Bautzen vor allen Dingen mit diesem rechtsextremen Stigma verbinden. Mhm. Und das geht jetzt eben seit so 3 Jahren, hat die Stadt damit zu tun. Und jeder hat dazu irgendwie eine Meinung, jeder hat dazu, hat da eine Idee, was man daraus machen sollte, aus diesem Ruf, aus diesem schlechten Ruf. Mhm. Genau, das ist die Ausgangssituation.
Okay. Und was hat dich jetzt motiviert, ausgerechnet jetzt diese Stadt zu besuchen?
Ja, es gab in Bautzen vor 3 oder jetzt schon 4 Wochen so eine Art Redeversuch. Also man muss vielleicht dazu wissen, dass in Bautzen in letzter Zeit eine Person geschafft hat, sehr große Öffentlichkeit zu generieren, und das ist Annalena Schmidt, eine Historikerin, die dort am Sorbischen Institut arbeitet und die viel so twittert und auch so einen Blog schreibt. Die macht was eigentlich viele Leute machen, die in eine neue Stadt kommen. Die führen wie so eine Art Reisetagebuch, aber dann auch natürlich ich in meiner neuen Stadt Tagebuch. Ich glaube, wir kennen jemanden, der zu Uni-Zeiten in eine neue Stadt gezogen ist und dann gesagt hat, ich schreibe jetzt jeden Tag auf, was ich erlebe, vielleicht für meine Freunde zu Hause, für meine Familie. Ja. Ist auch, egal, ich will das gar nicht so vertiefen. Ich wollte erzählen, was passiert ist. Es ist nämlich so, dass die Frau Schmidt dann natürlich auch über so Dinge wie rechtsextreme Vorfälle twittert. Und diese Tweets oder diese Blog-Einträge über rechtsextreme Vorfälle in Bautzen, die machen genauso doll die Runde wie die rechtsextremen Krawalle von 2016, aus denselben Gründen. Also die bestätigen auch Klischees. Und in letzter Zeit war es so, dass immer wieder Zeitungen bei Frau Schmidt angerufen haben. Hier, Sie berichten doch hier über den Rassismus in Ostsachsen. Wir finden das interessant. Erzählen Sie uns mal, was ist denn da eigentlich los? Also sie ist so eine Art Sprachrohr geworden. Mhm. Aber obwohl sie auch über schöne Dinge twittert, eher für negative Dinge. Mhm. Was natürlich auch ein bisschen an der Medienlandschaft liegt, die vor allen Dingen westdeutsch geprägt ist. Und naja, will das gar nicht so vertiefen. Jetzt ist es so, dass in Bautzen die Fronten verhärtet sind. Es gibt Leute, die sagen, was Frau Schmidt macht, ist genau richtig. Wir müssen dann Scheinwerfer auf diese Sachen leuchten, die hier passieren. Mhm. Zum Beispiel ihr berühmtester Tweet ist einer, da laufen zwei Leute in so rechtsextremen Klamotten über den Weihnachtsmarkt und sie twittert sowas wie 10 Minuten auf dem Weihnachtsmarkt und schon jetzt keinen Bock mehr. Also der Tweet hat mega die Runde gemacht.
Mhm. Habe ich auch gesehen.
Genau. Genau, und dann gibt es die, die sagen, genau richtig, so bekämpft man Rechtsextremismus, indem man darauf aufmerksam macht. Und jetzt gibt es aber eine ganz breite Front, die sagt, bitte, Frau Schmidt, tragen Sie das nicht so nach außen. Unsere Stadt hat auch viel Schönes zu bieten, wenn Sie hier die ganze Zeit nur über die Nazis twittern, dann versauen Sie den schönen Ruf unserer Stadt, den wir uns so hart erarbeitet haben. Und irgendwie haben auch beide Seiten ihre Argumente. Jetzt habe ich ziemlich lange geredet, jetzt ist es so, dass dieser Streit ziemlich hochkocht. Also genau, also vor allen Dingen im Internet und nicht auf der Straße. Und deshalb hat der Bürgermeister gesagt, jetzt treffen wir uns mal alle und hat eingeladen. Zurück zur Sachlichkeit hieß der Abend in der Maria- und Martha-Kirche. Der wurde noch hochverlegt, weil so viele Leute kommen wollten. Und die Kirche war dann proppenvoll. Und vorne war Annalena Schmidt und dann war da noch der Bauunternehmer Jürgen Drews, der so ein bisschen der Sprecher der Gegenseite ist, der Beschwichtiger, die lieber nicht wollen, dass so rausposaunt wird. Mhm. Naja, und dann sollten die Bautzner da zurück zur Sachlichkeit kommen, aber es wurde überhaupt nichts. Also da wurde so gejohlt und ausgebuht, wenn die da vorne was gesagt haben. Haben sich im Publikum die Leute gegenseitig abgeklatscht, reingerufen, so zynisch gelacht. Man kann sich das auf YouTube angucken. Es ist ein ganz furchtbarer Abend.
Okay.
Und man muss sagen, dass da ein Gesprächsversuch gescheitert ist. Und das ist ziemlich niederschmetternd, weil man ja immer sagt, lass uns doch mal wieder alle ins Gespräch kommen.
Genau.
Genau, das hat man dort versucht. Es hat nicht geklappt. Deshalb habe ich gesagt, was machen die denn jetzt? Und deshalb bin ich hingefahren.
Ja, okay. Und da schließt auch meine nächste Frage an. Wenn du mit diesem Wissen im Kopf in diese Stadt fährst, wo du weißt, da gab es einige Vorfälle mit rechtsextremer Motivation. Wie fühlt sich das an, durch die Stadt zu laufen? Das ist ja nicht dasselbe, wie wenn du zufällig irgendwo unterwegs bist, steigst aus und schlenderst mal die Hauptstraße entlang an der Kirche vorbei. Wie fühlt sich das an, wenn man da ist?
Also, ich glaube, man kann sich an diesem Klischee, was es über Bautzen gibt, nämlich, dass es ein braunes Nest sei, an dem kann man sich berauschen und da durchlaufen, völlig verängstigt und sagen, hoffentlich laufe ich keinem Nazi über den Weg. Und wenn man eine Person of Color ist, dann kann man das auch durchaus, ist das nachvollziehbar. Mhm. Das ist, glaube ich, aber keine Besonderheit in Deutschland. Es gibt ja überall so rechte Ecken.
Ja,
andererseits gibt es in Bautzen nicht mehr Rechtsextreme als anderswo. Und die Stadt ist auch nicht gespalten zwischen Rechtsextremen und Nicht-Rechtsextremen. Entschuldigung. Mhm. Insofern ist das überhaupt nicht beängstigend oder so, durch Bautzen zu laufen. Bautzen ist oberflächlich gesehen wunderschön. Das ist so eine toll sanierte Altstadt. Das ist wirklich unglaublich. Und wenn man dann dort ist und die Bilder und die Nachrichten im Kopf hat, wie dort Geflüchtetenunterkunft brennt und wie dort die Nazis aufmarschieren und die Stadt in Angst und Schrecken versetzen. Und dann ist man einmal dort, dann kann man das immer kaum glauben, wie dieses Bild von dieser Stadt entstehen konnte und wie die Bürger das zulassen konnten. Mhm. Also das muss man ja auch sagen, es waren natürlich die Medien, die dieses Bild geprägt haben, aber ja, es wurde auch nicht so viel dagegen unternommen, ehrlicherweise. Mhm. Genau. Okay. Und wenn man aber mal dort ist, vergisst man das ganz schnell wieder, um deine Frage zu beantworten.
Ja.
Also, ja.
Okay. Und ich möchte zu Beginn gerne ein bisschen über die Frau sprechen, die diese Probleme an die Oberfläche gebracht hat, die dadurch auch eine ganz eigene Rolle gefunden hat, weil sie eben nicht neutral wie jemand, der irgendwo anders neu ist, ihr einfach mal einen Blog aufmacht und einfach darüber schreibt, über das Straßenbild schreibt, sondern was sie gemacht hat, war ganz offen Rechtsextremismus als Problem darzustellen, das für sie auch schockierend war und auch eben Fotos gemacht hat von Leuten dann, ne? Und gerade dieses Bild auf dem Weihnachtsmarkt mit diesen zwei Jungs drauf, die eindeutig Neonazis sind, zumindest einer davon, das sagt ja schon viel aus. Und du hast sie getroffen, Annalena Schmidt ist ihr Name. Wer ist diese Frau?
Ja, Annalena Schmidt kam ungefähr zu einer Zeit nach Bautzen, als dort die rechtsextremen Krawalle losgingen. Das heißt, da kamen zwei Dinge zusammen. Zum einen kam eine Frau aus Westdeutschland nach Ostdeutschland und erlebte hier diese andere politische Situation. Um das nur mal kurz anzureißen, in Sachsen gilt man, in sächsischen Kleinstädten gilt man schnell als Nestbeschmutzer, wenn man auf Rechtsextremismus aufmerksam macht.
Okay.
Das hat natürlich auch was mit der Erfahrung zu tun, die Leute gemacht haben mit Medien, ja. Also einfach mit der Erfahrung, dass man als kleine Stadt ganz schnell als das braune Nest gilt. Ja, also deutschlandweit, europaweit. Also diese Erfahrung hat Wurzen gemacht, diese Erfahrung hat Hoyerswerda gemacht, Schneeberg. Ja, also wenn ich schon diese Namen nur sage, da klingelt es eigentlich schon. Ja. Was man dabei vergisst, ist, dass das Städte sind, in denen größtenteils ganz normale Menschen leben. Das heißt, sie kam da in eine Stadt, wo es nicht so richtig eine Front gegen Rechtsextremismus gab. Und das hat sie gewundert, weil sie kommt aus Hessen, aus der Nähe von Wetzlar. Und wenn dort eine Neonazi-Band ein Konzert anmeldet in der Stadthalle und das irgendwie hinbekommt, das unter das Versammlungsrecht, also so als Versammlung zu deuten, und sozusagen dieses Neonazi-Konzert in der Stadthalle abhalten will, dann händigt der Bürgermeister den Schlüssel nicht aus. Als zivilen Widerstand, der Bürgermeister leistet einen zivilen Widerstand, bekommt dann wahrscheinlich auch eine Strafanzeige. Die gesamte Stadt stellt sich vor die Stadthalle und tut alles nur, damit diese Neonazis da nicht spielen. Sie hat gesagt, in Bautzen wäre sowas unvorstellbar und ein bisschen hat sie damit recht.
Okay.
Und dazu kam eben noch, dass dann diese rechtsextremen Krawalle losging und ja, niemand dagegen wirklich laut wurde. Und ich glaube, das hat Annalena Schmidt dazu bewogen, einfach mal loszubloggen, loszutwittern. Ich glaube nicht, dass sie berühmt werden wollte. Das würde ich nicht unterstellen.
Ja. Okay. Und du hast es schon so ein bisschen erklärt. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen das erklärt den Hass, den Annalena ja auch abbekommt. Und zwar ganz konkret gibt es da und gab es ja Vorfälle. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was sie sich da anhören muss?
Das sind immer so Phasen, also in denen sie mehr Hass abbekommt oder weniger Hass. Ich kann jetzt natürlich nur das sagen, was sie mir erzählt hat oder was man so öffentlich wahrnimmt. Ne? Also interessant ist vielleicht, dass an dem Tag, an dem ich sie hier zum Interview getroffen habe, sie mir von einem Anruf erzählte, den sie keine 12 Stunden vorher am Abend beim normalen Bier mit Freunden bekommen hat. Da sagte ihr der Anrufer, Frau Schmidt, wir werden sie vergiften und sie werden einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Und ja, sie erzählte mir das relativ ungerührt. Es war aber auch ihre erste Morddrohung. Und da merkte ich schon, die Frau, die kann was ab. Die ist es auch schon ein Stück weit gewohnt, dass sie bedroht wird. Andere Erzählungen sind halt, sie wird in der Stadt angepöbelt. Dann bei dieser berüchtigten Diskussionsrunde in der Kirche, die gescheitert ist, sagte eine Frau zu ihr, Frau Schmidt, bitte gehen Sie. Wir wollen Sie hier nicht, verschwinden Sie aus Bautzen. Und heute hat sie einen handgeschriebenen Brief bekommen von einer Bautzener Bürgerin. Ich würde Ihnen raten, Bautzen zu verlassen und noch irgendwas mit ihr scheiß Wessis. Also so ein sehr, sehr verbitterter Brief, der bei ihr anfängt und dass sie die Stadt verlassen soll, aus dem man aber relativ schnell rausliest, dass gar nicht sie gemeint ist, sondern dass da Leute eher ein Ventil für ihren Frust suchen, der wo ganz anders herkommt.
Ja.
Aber das ist nochmal eine andere Geschichte,
ja.
über die wir gerne auch reden können. Aber das ist so das Übliche, die kriegt ziemlich viel ab. Vielleicht eins noch, als ich sie durch Bautzen begleitet habe, ist sowas nicht passiert. Stattdessen wurde sie wirklich mehrmals sehr, sehr nett gegrüßt von Menschen, die sie nicht kannte. Sowas wie Thumbs up, also Leute haben so Daumen hoch gemacht zu ihr und so. Also die hatte auch Rückhalt.
Ja,
Damit will ich das andere nicht irgendwie beschönigen, aber ja, also zu ihr hat jeder ein Bautzen eine Meinung, sagen wir es mal so. Und bringt die auch oft zum Ausdruck.
Ja. Und damit nimmst, hast du eigentlich auch schon meine zweite Frage dazu beantwortet, nämlich ich wollte fragen, wie sie damit umgeht, mit dem Hass. Und was ich schon verstehe, ist, sie ist da seit 2016, ist korrekt?
Ja.
Ich meine, das ist eine Sache, über solche Vorfälle zu berichten. Aber es ist, finde ich, nochmal was anderes, darüber zu berichten, zu spüren, dass es Ärger gibt und zu bleiben. Das ist nämlich eine Entscheidung, die größer ist und die über das hinausgeht. Und wenn du sagst, du schätzt sie so ein, dass sie das abkann und das weist ja auch auf eine gewisse Stärke und auch Hartnäckigkeit, die du haben musst, um das überhaupt auszuhalten und zu sagen, ich bleibe hier, weil das wichtig ist. Und aus diesem Aufmerksammachen auf die Stadt ist ein großer Streit entstanden, der Bautzen bis heute beschäftigt und die Bautzener haben es nicht geschafft, diesen Streit zu schlichten. Was sind denn die unterschiedlichen Parteien? Du hast vorhin mal gesagt, dass es kein Streit ist zwischen Rechtsextremen und Nicht-Rechtsextremen. Wer streitet hier eigentlich mit wem?
Ja, das ist mir sozusagen auch ganz wichtig, dass es eben nicht, also viele denken, da sind lauter Rechte und lauter Linke, das stimmt aber nicht, sondern es ist ein Streit, ich glaube in meinem Text nenne ich es zwischen Problematisierern und Beschwichtigern. Also es gibt Leute, die sind wie Frau Schmidt, die wollen groß darauf hinweisen, und ich finde das gut, darauf hinzuweisen, dass es in Bautzen ein Problem mit Rechten gibt, es werden rechtsextreme Netzwerke in Bautzen aufgebaut, Bautzen taucht im Verfassungsschutzbericht auf, auch wie viele andere sächsische Städte, aber oder viele West- oder Dortmund, ja, aber sozusagen jede Stadt muss damit umgehen und in Bautzen gibt es eine klare Front, die sagt, wir wollen damit umgehen und dann gibt es eine ganz, ganz große schweigende Mehrheit, die aber nicht nur schweigt, sondern die sich immer dann zu Wort meldet, wenn sozusagen die Problematisierer laut werden. Ich hoffe, man versteht das jetzt, was ich ungefähr meine. Also sozusagen die Beschwichtiger, die würden, die wollen sozusagen verhindern, dass Bautzen als rechts dasteht, glauben aber, das liegt nicht an den rechtsextremen Übergriffen, sondern an denen, die darauf hinweisen. So vielleicht. Es fällt mir relativ schwer, die Position darzulegen, weil sie auch ein bisschen von Angst getrieben ist und von so Zweifel und nicht so argumentativ gut belegt, sondern sich so sehr aus Gefühlen speist. Und ich glaube, das muss man sich halt so vorstellen, dass da Leute Angst um den Ruf ihrer Stadt haben und die erste Reaktion ist, sie machen die mundtot, die schlecht über ihre Stadt reden.
Ich habe ja noch einen zweiten Job und ich arbeite ja im Sozialen und daher bin ich ein bisschen mit dem Thema Konflikte, Konfliktlösung und auch Kommunikation betraut und ich weiß, dass Konflikte nicht nur dann entstehen, wenn Menschen aussprechen, was sie denken, sondern auch wenn sie es nicht aussprechen und es oft nicht weniger schwierig dann zu lösen, weil man oft rumrätselt über Menschen, die nicht offen sagen, was sie denken und ein Anfang, damit ein Konflikt gelöst werden kann, ist ja, wenn man erstmal ausgesprochen ist, was das Problem ist und man dann auch ein Ziel hat für ein Gespräch. Einfach nur miteinander reden scheint mir auch, also wenn ich so da drauf gucke auf das, was da passiert ist, zu leicht, weil was hat man davon, wenn wir uns gegenseitig sagen, dass wir uns blöd finden? Oft nicht viel. Und der Oberbürgermeister hat am 8. Februar dieses, naja, ich hätte schon fast Event gesagt, das, was du vorhin schon angesprochen hast, in die Kirche eingeladen. Genau, hat eingeladen, hat gesagt, kommt doch alle her, zurück zur Sachlichkeit, das war das Motto. Und dann durfte jeder sprechen, jede, alle konnten sagen, was sie sagen wollten. Und was ist dann passiert? Also du hast gesagt, es war ein furchtbarer Abend. Die Absicht war eine gute. Wir reden miteinander und das ist auch das, was, das hört man ja auch oft in den, permanent auch in den Medien, oder es wird in Frage gestellt, dass man sagt, man kann nicht mit Rechten, mit Rechten reden oder man sollte nicht mit Rechten reden. Der Grundkonsens aber bei Konflikten ist, dass wir miteinander reden müssen. Und jetzt passiert das in der Kirche und alle sprechen. Sprechen sie auch miteinander oder was genau geht da schief?
Es ist an diesem Abend, an dem ich selbst nicht da war, aber mit allen Leuten, die ich finden konnte, gesprochen habe, die dort waren. Es ist an diesem Abend, soweit ich weiß, alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Also es gab irgendwie einen Moderator, der da zwischen Saal und Altar, wo sozusagen die Diskutanten saßen, vermitteln wollte und dem das nicht gelungen ist. Es gab wohl auch Aufrufe von verschiedenen Bautzener Bündnissen, in die Kirche zu kommen und Stimmung zu machen. Also dadurch wurde auch schon ein ausgeglichener Diskurs irgendwie erschwert. Ja. Was ich auch seltsam fand, ist, dass man ganz viele Kamerateams da reingelassen hat. Also wie soll man sich denn ordentlich unterhalten, wenn alles aufgezeichnet wird? Ja. All solche Dinge. Allerdings ist das also in der Politik oft nicht groß anders. Also wenn Michael Kretschmer sagt, also der sächsische Ministerpräsident, der sozusagen die AfD hier besiegen muss, und der sagt ja auch immer, wir müssen miteinander reden, wir müssen mehr zuhören, das ist ja wie so ein politisches Mantra. Da sind auch immer Kameras dabei, da filmt auch immer irgendein Journalist, da rufen auch immer Bündnisse an, hinzugehen. Also man fragt sich irgendwann, wo sollen denn diese Gespräche stattfinden? Wo gibt es überhaupt einen Raum, wo wir reden können? Wer sind denn die Bürger? Wer ist denn die Stadt? Wer muss denn ins Gespräch kommen? Worüber sollen wir denn reden? Also, und man macht es sich dann immer so einfach. Also, es ist wirklich ein internationales Missverständnis aus meiner Sicht. Also Macron, die Gelbwesten nehmen Paris auseinander und Macron sagt, wir müssen in den Dialog treten. Und dann lädt er welche ein und dann setzen die sich so hin und die haben ihre gelben Westen an und reden eine Dreiviertelstunde. Aber irgendwie führt das immer zu nichts. Und auch die Demokraten sagen, wir müssen mit den Trump-Wählern reden, wir müssen ihnen zuhören, wir müssen ihre Probleme verstehen. Wenn wir erstmal ihre Probleme verstanden haben, dann werden sie schon wieder die richtige Partei wählen. Also so ungefähr. Ich bin da ein großer Zweifler. Ich sehe nicht so richtig, was dieses bloße Reden, wo das hinführt. Und in Bautzen hat es zu nichts geführt und deshalb finde ich die Stadt so wahnsinnig interessant, weil die jetzt eine neue Lösung finden müssen. Die haben sozusagen das jetzt auch immer gesagt, wir müssen nur mal wieder reden, dann haben sie es probiert und das hat nicht geklappt. So, und nun? Und deshalb finde ich, das ist wie so ein Labor, habe ich auch geschrieben, wo jetzt gerade ausprobiert wird, Mensch, wenn das mit dem Reden und Zuhören nicht so klappt, was machen wir denn dann? Und vielleicht kann man von dem, was in Bautzen gemacht wird oder wie da jetzt gedacht wird oder umgegangen wird mit Konflikt, vielleicht kann man davon sogar was lernen. Habe ich deine Frage beantwortet? Entschuldigung, ich bin so in Rage gekommen, um dieses Miteinander reden, weil mich das.
Man merkt, dass die Frage, die beschäftigt dich und das ist auch die Frage, die du ja, die liegt ja unter oder über dem Thema Bautzen und die jetzige Situation ist ja die Frage, bringt das immer was, wenn wir miteinander reden? Oder kann das sogar dazu führen, dass die Situation weder gelöst wird, noch besser wird oder, und das schreibst du auch in deinem Artikel, dass sie schlimmer wird. Du hast geschrieben, dass die Menschen, die in diese Kirche reingegangen sind, die sind zerstrittener rausgegangen, als sie reingegangen sind. Und ich glaube, die Kirche als, also ich meine, als Ort eine Kirche auszusuchen, ist schon mal ein kluger Schritt, weil ich glaube, man kann mit Kirche etwas Gemeinsames verbinden. Die Kirche schreibt sich lieber auf die Fahnen und man sucht einen Ort, der ja, an den irgendwie Menschen was anfangen können oder nicht. Und ich glaube, das war gut. Aber dann, dann kippt dieses Ding und du sagst, dass es nicht nur nichts gelöst hat, sondern dass es die Situation schlimmer gemacht hat und die Leute hinterher noch zerstrittener waren als vorher. Das heißt, Worst Case ist eingetreten. Und wie kam es dazu? Das interessiert mich schon, was passiert ist, dass diese Menschen hinterher sich noch weniger leiden konnten.
Ja, schwer zu sagen. Das ist auch mehr so ein Gefühl von mir. Ich habe es mir aber bestätigen lassen. Also es gibt verschiedene Protagonisten aus der Stadt, die ich für meinen Artikel ausgewählt habe. Und einer davon ist Heiner Schleppers, der ein Mann, der eine Druckerei dort führt und der schon sehr viele Umbrüche in seinem Leben durchgemacht hat. Also einmal den von Bleisatz auf Digitaldruck, aber natürlich auch die Wende. Er war der erste Wahlleiter von Bautzen und wurde von seiner Stadt beauftragt, gemeinsam mit der Volkspolizei die Stasi zu entwaffnen, oben im Stasi-Gefängnis. Okay. Und dann gingen sie da hoch und da schlugen sich zu den verbarrikadierten Stasi-Offizieren durch und nahmen ihnen die Waffen weg und verhafteten die Offiziere. Also der hat schon einiges erlebt und der sagt jetzt, in Bautzen ist es verpönt, mit jedem zu reden. Und das sagt er, das ist so seit das mit der Kirche war. Ich glaube, dass dieser Redeversuch in dieser Kirche eben auch dazu geführt hat, dass viele erstmal gemerkt haben, dass es da zwei Seiten gibt. Also und indem man da den Bauunternehmer Dreves, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen, der eine sehr interessante Persönlichkeit ist, ehrlich gesagt, und die Frau Schmidt auf die Bühne gestellt hat als Gegenpole, da hat man eben auch gleich so eine Polarität erzeugt. Also dann bist du entweder für die eine oder für den anderen. Und viele Bürger haben sich vielleicht dann auch erst entschieden. Und ja, jeder hat zu diesen beiden Personen eine Meinung in Bautzen. Und dadurch, dass das da so hochgekocht ist, gab es dann eben auch wieder so eine Polarisierung.
Ja.
Es gab aber auch vielleicht, darf ich das noch ganz kurz sagen, der Oberbürgermeister Alexander Ahrens, der fand den Abend ja sehr gelungen. Und der sagt, der Abend war gelungen eben wegen der Polarisierung. Der hat nämlich gesehen, wie da plötzlich Leute gemerkt haben, dass extreme Meinungen, die sie sich vielleicht still und heimlich gedacht haben, ihnen eigentlich zu extrem sind, sobald sie ausgesprochen waren. Also, um das nochmal zu verbildlichen, wenn sich da jemand auf die Bühne stellt und sagt, Frau Schmidt, bitte verschwinden Sie aus dieser Stadt. Und ich habe mir das die ganze Zeit schon klar heimlich gedacht, ich will die hier nicht. Aber plötzlich spricht das jemand aus, dann denke ich vielleicht, Moment mal, das ist ja hier irgendwie, das geht ja jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit. Und an diesen Effekt glaubt Herr Ahrens. Also der Oberbürgermeister glaubt, man muss eine extreme Meinung manchmal erstmal hören oder äußern oder jemanden aussprechen lassen, damit sich alle dazu verhalten können. Er ist ja jemand, der an Konfrontation glaubt und an Konsens. Er glaubt, am Ende können wir auch alle einer Meinung sein.
Ja.
An dem Abend war es noch nicht so weit.
Okay. Und du hast gesagt, da war als Gegenmeinung war ein Bauunternehmer vor Ort. Was hat er da zu suchen? Und warum spricht er?
Ja, dieser Jörg Dreves ist wie so ein Mäzen der Stadt, also ein Gönner, der sehr, sehr viel fördert mit seiner Firma Henschkebau, der zum Beispiel lange Präsident von Budissa Bautzen war, dem Fußballverein, und dann auch einen neuen Gästeblock ins Stadion baute, als Budissa in die Regionalliga aufsteigen wollte. Und für die Regionalliga braucht man einen Gästeblock, den sich der Verein nicht leisten konnte. Da ist Herr Dreves eingesprungen und hat den Gästeblock gesponsert. Und er hat schon so manches gesponsert in der Stadt. Man muss wahrscheinlich sagen, die Stadt wäre nicht so schön, wenn es ihn nicht gäbe. Gleichzeitig, das sagen dann andere, macht sich die Stadt somit ein bisschen erpressbar. Herr Drews hat zum Beispiel jetzt in letzter Zeit, als der Konflikt so hochgekocht ist und sich manche gegen ihn gestellt haben, also zum Beispiel der Bürgermeister hat mal was gegen ihn gesagt, dann hat er gesagt, ich muss ja nicht für immer in Bautzen bleiben, ich könnte ja auch woanders hinziehen. Er hat sogar gesagt, er hätte gewisse Angebote von anderen Bürgermeistern auf dem Tisch, die ihn sehr herzlich in ihre Stadt willkommen heißen würden.
Okay.
Und so erpresst er ein bisschen, muss man schon sagen, die Führungspersonen oder die Akteure, Akteurinnen der Stadt, dass sie zu ihm halten und dass er da bleibt und weiter die Stadt schön saniert. Denn die Altstadt von Bautzen ist nicht alles, was Bautzen hat, aber ist schon somit das Wertvollste, was Bautzen hat. Genau. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass Herr Drews viel Geld an so alternative ostsächsische Medien sponsert. Da gibt es zum Beispiel Ostsachsen TV, so ein kleiner Fernsehsender, das ist wie so ein Ein-Mann-Betrieb, der auf jedem Event ist und der da in Bautzen ganz, ja, im großen Stil so, also die Bürger gucken das, ja. Ostsachsen TV. Der Chef von Ostsachsen TV, der ist auch mit in diesem Bürgerbündnis Bautzen, wo auch der Bauunternehmer Drews drin ist. Also das ist alles miteinander verquickt. Man erzeugt da so eine eigene Öffentlichkeit und die fördert er eben. Und er kommt in diesen Medien auch immer gut weg. Also so. Und er steht eben auf der Bühne, weil er so sich eben herauskristallisiert hat als der Gegenspieler von Frau Schmidt. Also durch seine Äußerungen in diesen Medien. Die stehen eben den viralen Tweets von Frau Annalena Schmidt direkt gegenüber. Und das ist nur logisch. Also ein guter Geschichtenerzähler, ein guter Journalist oder ein guter Schriftsteller, der einen Roman über Bautzen schreibt, der würde diese beiden Personen auswählen, um den großen Konflikt dieser Stadt zu erzählen. Ich habe mich nicht auf die beiden Personen beschränkt, weil das das ist irgendwie gemachte Wirklichkeit. Das ist noch viel mehr in dieser Stadt als diese beiden Personen. Aber wenn man will, kann man den großen Spalt genau zwischen diesen beiden Personen aufmachen. Den gebürtigen Bautzner, der sich für seine Stadt einsetzt und sie in einem schönen Licht erstrahlen lässt und sogar die Stadt selber mit aufbaut. Also mehr kann man nicht zu einer Stadt gehören. Und sozusagen die Zugereiste, die Probleme aufdeckt und kritisch ist. Also eigentlich wie gemacht.
Ja, und ich meine, du sagst, wir haben nicht nur diese Polarität, sondern wir haben da auch ganz viele Stimmen, die dazwischen sind. Und du hast drei unterschiedliche Menschen besucht, gesprochen und auch so ein bisschen beobachtet, wie sie in diesem ganzen Komplex stehen. Du hast zum einen, das hast du schon genannt, den Alexander Ahrens, den Oberbürgermeister genannt, bei dem warst du. Dann hast du es vorhin kurz angerissen, dass der Drucker, das ist der Heiner Schleppers, der auch eine ganz eigene Meinung hat. Und dann hast du aber noch eine dritte Person, nämlich einen ehemaligen Polizisten, der 2017 Bautzen für die AfD erobert hat. Und der sagt, wir brauchen gar keinen Frieden hier. Und diese drei Personen, die zeigen so ein bisschen, glaube ich, auch die Vielseitigkeit eines Konfliktes, bei dem es eben nicht nur zwei Parteien gibt, sondern Menschen gibt, die in Verantwortung stehen und die mit der Situation umgehen. Und ich würde ganz gerne mit einer Person anfangen, über die du noch nicht gesprochen hast, nämlich über den ehemaligen Polizisten Carsten Hilse, der jetzt für die AfD Politik macht. Und da würde mich schon interessieren, wer ist das? Für welche Themen setzt der sich eigentlich ein und wie kommt er dazu zu sagen, dass er eigentlich gar keinen Frieden will?
Also so direkt sagt er das nicht, aber er sagt, dass es gut ist, dass die Bautzner sich mal über eine Sache aufregen können, denn wenn sie sich erstmal gegen Frau Schmidt wehren, und das ist jetzt ein Zitat, dann überlegen sie sich vielleicht auch, wogegen könnten wir uns denn noch alles wehren und das sei wiederum gut für die AfD, ja, eine Protestpartei ist letztlich. Das sagen ja auch AfDler. Und ja, die eben davon lebt, dass Leute sich gegen die Zustände wehren.
Ja.
Und insofern kommt ihm dieser Streit sehr gelegen. Ja. Ich erzähle was ein bisschen über ihn.
Bitte.
Er ist erstmal vom Status her Bundestagsabgeordneter. Er ist einer der drei AfD-Politiker, die zur Bundestagswahl direkt in den Bundestag gewählt wurden, also die einen Wahlkreis erobert haben. Wir erinnern uns, das war damals in Osterzgebirge, Sächsische Schweiz, Frauke Petri, die sozusagen direkt gewählt wurde, die die meisten Stimmen holte. Dann war es Tino Chrupalla, der Michael Kretschmer bezwungen hat, den jetzigen Ministerpräsidenten. Und dann war es eben noch dieser Carsten Hilse, den man von den dreien am wenigsten kennt.
Ja.
Was diese drei Leute eint, was auch bei Hilse ganz stark zu merken ist, ist nicht der AfD-Hardliner, den man so im Kopf hat. Also es ist kein Höcke, kein Gauland, kein Brandner. Hilse sagt sogar, dass ihm die Gangart von Gauland, die ist es ihm zu hart, wie der sich ausdrückt. Und ja, also deshalb finde ich ihn ganz interessanten Charakter. Er ist natürlich trotzdem bei der AfD und er glaubt auch, dass Deutschland nicht ganz souverän ist, das hat er mir erzählt. Und das sind sozusagen Theorien, wo ich ihm stark widerspreche, aber ich habe ihn, also es gehört ja zum Reporterleben dazu, dass man auch Personen trifft, natürlich mit denen man so gar nicht übereinstimmt. Und bei ihm war mit ein Beweggrund, dass ich seine Biografie relativ interessant finde. Also er kommt aus der Gegend und er hat sich früher als Jugendlicher auch schon für Umweltpolitik interessiert. Allerdings, jetzt setzt er sich gegen die Energiewende ein. Damals hat er noch gegen Umweltverschmutzung gekämpft. Die Gegend, wo er herkommt, ein bisschen nördlich von Bautzen, da beginnt dann irgendwann Brandenburg. Da beginnt dann irgendwann so ganz schroffe Landschaft. Da beginnen dann so die Kohlekraftwerke und die Braunkohle. Felder, wo die Dörfer zunichte gemacht werden und die Kohle gefördert wird. Und er hat zu DDR-Zeiten mit jugendlichen Freunden einmal eine ganze Kiefer aus dem Wald gezerrt, entnadelt und gelb angemalt, auf das Dach des Jugendclubs gestellt, um gegen die Luftverschmutzung zu demonstrieren. Also okay. Er war mal ein richtiger Öko.
Ja.
Und da gibt es noch eine zweite Geschichte, die eigentlich nicht vermuten lässt, dass er heute bei der AfD ist, die sich ja eher gegen links als gegen rechts positioniert. Und zwar war er als Polizist 1991 in Hoyerswerda dabei, als es dort so rechtsextreme Pogrome gab. Also da sind schon mal Neonazis auf Ausländer oder vermeintliche Ausländer losgegangen. Und Hilse war als Polizist vor Ort und er und sein Trupp haben von den Neonazis Molotow-Cocktails abbekommen. Also eher eine Biografie, wo man denkt, das wird mal so ein richtig linker Öko. War aber schon immer CDU-Wähler und ist dann 2015 in die AfD. Interessanterweise noch kurz vor der Migrationsdebatte. Also er ist noch einer von diesen, wir wollen die D-Mark zurück.
Und sowas. Ja.
Genau. Und ihn musste ich auch aus einem dritten Grund treffen, nämlich weil er der Mann ist, den die Bautzner bei der letzten Wahl, die es gab, dem die ihre meisten Stimmen gegeben haben. Und ja, da sage ich als Reporter, der muss sich dazu irgendwie verhalten. Genau.
Ja, du lässt ihn auch zu Wort kommen. Er sagt ja, Frau Schmidt muss uns Bautzner nicht erklären, wie man diskutiert. Und dann den zweiten Satz, den du angerissen hast, schon war, wenn die Leute sich erstmal gegen Frau Schmidt wehren, dann beginnen sie sich auch zu fragen, wogegen können wir uns noch wehren? Und man merkt, also ich spüre da diese Aussicht auf noch mehr wehren, also noch mehr sich empören, noch stärker auf eine Art und Weise Protest, also das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Und ich meine, wenn du sagst, dass er sich einmal auch schon gegen, also für den Umweltschutz eingesetzt hat, da war er auch mit Tat und Kraft dabei. Ja? Also er ist schon jemand, der dieses Thema sich zur Wehr setzen, das hat er sich zu eigen gemacht. Er hat jetzt vielleicht ein bisschen die Fronten gewechselt, aber ich glaube als Mensch, das macht ihn wahrscheinlich ein bisschen aus. Und wenn er sagt, Frau Schmidt muss uns Bauser nicht erklären, wie man diskutiert, dann distanzierte er sich ganz klar von ihr. Und ich weiß gar nicht, ob Annalena Schmidt es überhaupt will, irgendjemand erklären, wie man diskutiert. Das ist ja gar nicht ihr Anliegen, oder doch?
Ja, doch, ein Stück weit will sie das schon. Also sie will vielleicht nicht sagen, wie man diskutiert, aber ihre große Mission ist ja, die Leute zum Reden zu bringen. Sie sagt auch, ihr größtes Problem sind nicht die Rechtsextremen in Bautzen. Ja, die gibt es hier halt. Ja. Gibt es auch überall, na klar, da muss man was gegen machen. Aber der erste Schritt ist, dass wir uns denen entgegenstellen. Das heißt, ihr eigentliches Problem ist, sind Leute, die nichts gegen Rechtsextremismus machen. Und die Leute, die sie am meisten stört, das sind die, die das Meinungsvakuum, so nennt sie das, in Bautzen prägen. Also die sich nicht dazu verhalten, die sich einfach nicht äußern. Auch wenn die wahrscheinlich alle gegen Rechtsextremismus sind und immer sagen würden, wenn man sie fragt oder wenn man sie wirklich dreimal fragt, ja, bist du dafür oder dagegen, dann wären wahrscheinlich die meisten auch wirklich gegen Rechtsextremismus, aber sie sagen es eben nicht so offen im Bauch. Das stört sie.
Okay.
Und genau, und Herr Hilse als AfD-Politiker lebt natürlich davon, dass Leute das Gefühl haben, dass der Diskurs an ihnen vorbeigeht. Also ein klassisches Beispiel ist der Wolf in Sachsen. Das ist wie so ein Stadt-Land-Phänomen, dass man in der Stadt immer sagt, ach, der arme Wolf, schön, dass er wieder da ist, er ist eine mystische Figur. Ich sehe das auch so. Ich würde auch sagen, schießt nicht den Wolf ab. Und wenn du Leute auf dem Land triffst, dann sagen die hier, der hat meinem Nachbar die Schafsherde gerissen. Ja. Wir sind völlig überfordert, wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen, wir werden nicht entschädigt, wir verlieren unsere Existenz. Und jetzt ist es ja in Sachsen so weit, dass die Leute selber den Wolf abknallen, heimlich, illegal. Und da ist eben ein Moment erreicht, wo Politik am Bürger vorbeigeht, so ein Stück weit. Wenn die Leute sagen, gut, wir haben jetzt 3 Jahre lang darum gebeten, dass wir was gegen den Wolf unternehmen müssen, es hat nicht funktioniert und dann verliert man die Geduld und dann nimmt man eben selbst die Flinte in die Hand. Ja, und Herr Hilse setzt sich ja dafür ein, dass der Wolf entnommen werden darf, sagt man ja, dass er aus der Natur entnommen darf, werden darf.
Okay.
Einzelne Exemplare.
Ja.
Genau.
Okay. Dann haben wir als Nächsten den Heiner Schleppers, der Drucker und Stadtrat, und der hat dir etwas gezeigt, das dir geholfen hat, Bautzen zu verstehen. Was hat er dir gezeigt?
Ja, er konnte es mir leider nicht direkt zeigen, weil der Dom noch zu war. Aber ich bin ja später in den Dom rein und konnte mir dann ansehen, was er meinte. Nämlich verläuft durch den Dom ein Gitter. Und dieses Gitter, das geht auf 1500 noch was zurück, also Zeit der Reformation, als sozusagen Kirchen reformiert wurden. Katholiken, Protestanten. Die Kirche hätte also dann irgendwie andere Konfession bekommen sollen. Bautzen haben aber gesagt, nö, wir können ja weiterhin beides machen. Wir sehen Trennung jetzt einfach mal als Chance und machen hier so ein Gitter in den Dom. Das nennt sich Lettner-Gitter in der Fachsprache. Und das ist wie so ein hüfthohes Geländer, das durch den Dom läuft. Und dass da drin dann eben so die Leute evangelischen Glaubens, also die Protestanten und die Katholiken, trennt. Und Schleppers meint, das und guck dir noch unsere Straßenschilder an, die sind immer deutsch-sorbisch. Also Bautzen ist sozusagen eine Chance, die mit Trennungen leben gelernt hat und die auch gelernt hat, dass es durchaus harmonisch sein kann, auch wenn sich die Dinge erstmal widersprechen. Also eine Stadt, die zeigt, dass es nicht unbedingt schlecht ist, wenn nicht alle einer Meinung sind. Das fand ich sehr interessant, weil das war ja genau mein Thema. Da war ich froh, dass er mir das gleich erzählt hat mit dem Dom.
Ja.
Das ist übrigens einzige Dom in ganz Deutschland, wo das so ist. Also das ist wirklich einzigartig.
Ja, und das, also in mir löst es so ein bisschen Ambivalenz aus. Also finde ich es gut, finde ich es nicht gut. Ich finde es gut, wenn man es schafft, Katholiken und Protestanten in einen Raum zu kriegen. Das finde ich super, weil das bedeutet, man hält diese Spannung aus. Wenn man allerdings in der Mitte einen Zaun, eine Vorrichtung anbringt, die ganz klar die Trennung dann auch zeigt, naja, dann frage ich mich halt schon, das ist halt so ein bisschen wehe, ihr setzt euch nebeneinander. Als ob die Menschen, wenn sie rausgehen aus der Kirche, nicht miteinander reden würden.
Ja, es ist wir waren ja vorhin bei Räumen, welche Räume sind geeignet, um zusammenzukommen.
Ja.
Und ich sehe dieses Gitter, was ja wirklich nur hüfthoch ist, wie so ein Geländer, eher wie ein Symbol. Also man könnte problemlos drübersteigen, aber es zeigt trotzdem, auf welcher Seite ich stehe. Also es ist sozusagen eine durchlässige Grenze.
Okay.
So wie die Grenzen innerhalb der EU oder sowas. So eine Grenze, die es gibt, die auch sichtbar ist, aber die eigentlich nur diesen symbolischen Charakter hat. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz toll, weil die Leute wollen sich ja heutzutage immer abgrenzen und ihre Identität möglichst klar herausarbeiten und zeigen, wer sie sind und so weiter und so fort. Sie wollen aber gleichzeitig ganz viel Freiheit und auch Gesellschaft und zusammen sein. Und also ich finde das eigentlich ein tolles Symbol, dieses Gitter. Es ist auch kein Gitter im Sinne von Maschendrahtzaun, sondern das ist wirklich ein scheingearbeitetes Geländer, eine kleine symbolische Identitätsvorrichtung.
Okay, ja. Und die kennen alle Bautzner und sind sich auch dessen bewusst, ne?
Ja,
wenn du sagst, es ist der einzige Dom in Deutschland.
Drauf. Ja, die sind stolz drauf. Das erzählen die jedem, der nach Bautzen kommt, und die wissen auch, was das bedeutet, was sie daran haben. Und das, das hat auch was damit zu tun, was es heißt, Bautzner zu sein.
Ja.
Also, damit aufzuwachsen.
Genau. Das prägt auch deinen Blick eben auf Konflikte, da bin ich mir sehr sicher. Und wir haben jetzt den, der diese Konflikte gerne lösen wollte, und das ist der Oberbürgermeister, der gesagt hat, so, alle in einen Raum, redet miteinander, dann klären wir das. Und es hat nicht funktioniert. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wer dieser Oberbürgermeister ist, denn er wirkt so auf mich wie... wie so ein Papa. Beide Kinder haben sich gezofft und keiner weiß wirklich warum, aber beide haben ein blaues Auge. Und dann sagt er, so, jetzt setzen wir uns mal alle an einen Tisch und dann sagen wir uns mal gegenseitig, was eigentlich los ist. Und dann klären wir das. Und der dann immer so ein bisschen zwischendurch moderiert. Dieses Gespräch in der Kirche war ja aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, überhaupt kein Gespräch, sondern es waren mehrere Monologe. Also miteinander gesprochen hat da ja niemand. Nee. Ist das richtig?
Ja, da hat kaum jemand auf den anderen erwidert. Mhm. Also da hat also höchstens auf Anschuldigungen, aber das war kein Aufeinanderzugehen, so wie man sich klassischerweise einen Dialog vorstellt. Und der Herr Ahrens, der Oberbürgermeister, war da ja auch mittendrin. Man konnte ja als Bürger oder auch Bürgermeister vorne am Altar Platz nehmen, Mikrofon bekommen und was sagen.
Ja.
Und da war er auch dabei. Ja.
Okay. Und er sagt was in deinem Artikel, was ich interessant finde, nämlich er sagt, ich kann keinem im Gespräch ausreden, Nazi zu sein. Aber warum soll ich nicht mit ihm sprechen? Und sagt dann später noch, dass jemand, der sich rassistisch benimmt, nicht per se ein schlechter Mensch ist. Mhm. Und wenn ich das so lese, weiß ich ganz genau, okay, das ist der einzige produktive Ansatz, den er hat, wenn er versöhnen will, weil es wird schwierig, wenn er rechtsgesinnte Menschen als schlechte Menschen abstempelt, weil dann ist das Gespräch sowieso dahin. Mhm. Und deswegen muss er quasi alle in ein Boot nehmen, was dann aber auch bedeutet, dass er sagt, jemand, der sich rassistisch benimmt, ist erstmal kein schlechter Mensch, sondern warum auch immer so. Mhm. Und mit diesem Verständnis, ich glaube, dieses Verständnis musst du haben, geht er da auch ran. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, was für ein Fazit zieht er denn? Also ist er frustriert oder ist er weiterhin von seiner Idee überzeugt? Will er weitere Treffen anregen? Ich meine, das ist ja wirklich im großen Stil in die Hose gegangen.
Ja, vielleicht noch mal kurz zu dem mit Rechten reden. Es gab auch ein Buch, das so hieß. Ja. Und in diesem Buch wurde sehr triumphierend im Ton dargelegt, wie man Rechte mit logischen Argumenten widerlegt. Und das hatte ich mir genau den falschen Ansatz. Ich habe aber noch nie gesehen, dass es irgendwie funktioniert. Dass irgendein Rechter dann sagt, okay, jetzt hast du mich. Man kann gar nicht die Grenzen so dicht machen, dass gar niemand mehr reinkommt. Ja. Dann bin ich jetzt doch nicht mehr rechts.
Ja.
Also das finde ich irgendwie irre. Und der Herr Ahrens, der Oberbürgermeister von Bautzen, der macht das auch nicht so. Der redet nicht mit Rechten, um sie zu überzeugen oder um ihnen irgendwas gut zuzureden oder um ihre Probleme zu verstehen oder dass die sich gehört fühlen oder all diese Phrasen, die wir vorhin schon hatten. Ja. Sondern er redet mit Rechten, um ihnen klarzumachen, woran sie sind. Zum Beispiel nehmen wir mal ein Gespräch, das er 2016 mit rechtsextremen Bautzenern geführt hat, also wirklich harten Neonazi-Kadern, damit sich auch viel Kritik eingehandelt hat. Denn natürlich begibst du dich in schwieriges Fahrwasser, wenn du mit Rechten redest, mit Rechten an einen Tisch sitzt. Herr Ahrens hat das so gemacht, er hat sich den Staatsschutz dazu geholt, also die Polizei, und hat an dem Tisch die Rechten reden lassen. Und dann hat er ihnen erklärt, was sie zu erwarten haben, wenn sie weiterhin diese Scheiße abziehen. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Die haben nach Veranstaltungen in Bautzen, haben sie Leute, die sie nicht leiden konnten, die sie einschüchtern wollten, bis vor die Haustür begleitet. Sind mal so 30 Meter hinter denen hergegangen, haben die bis nach Hause begleitet, schön geguckt, wie die in ihr Haus reingehen und sind dann wieder gegangen, so als Einschüchterungstaktik.
Das ist perfide.
Ja, das war ganz schrecklich und waren viele Bautzener sehr terrorisiert von. Und er hat ihnen gesagt, wir werden jetzt immer eure Personalien feststellen. Und da waren die dann so drauf eingestellt und dann hat die Polizei das 2-3 Mal gemacht, hat die also in der Stadt, wenn sie die gesehen haben, aufgegriffen und die Personalien festgestellt. Und das ist halt was Rechte oder Leute, die Böses im Sinn haben, halt hassen wie der Teufel das Weihwasser, wenn in einem bestimmten Ort in einer bestimmten Zeit ihre Personalien festgestellt wird. Ja, und dann hört er das auf mit den Besuchen, mit diesen Begleitungen. Anderes Beispiel, gab es auch so einen jungen Neonazi, da haben sie halt seine Wohnung dann mal durchsucht und sein Handy konfisziert. Und Gesetz gebrochen hat, natürlich nicht einfach so in die Wohnung reinmarschiert. Der hat sich dann auch von der Szene distanziert, weil er mal so die Macht, die Staatsmacht gespürt hat. Naja, all sowas glaubt Oberbürgermeister Ahrens an Konfrontation, an den starken Staat, der Grenzen aufzeigt. Und deshalb glaubt er auch, man muss den Kontakt zu Rechten eher suchen. Man muss darf sie nicht so still vor sich hin ihr Süppchen köcheln lassen. Er war früher selber Strafverteidiger, der mir erzählt hat, dann in dieser Zeit auch schon mit Mördern dann natürlich zu tun gehabt. Eine gemeinsame Strategie mit einem Mörder besprochen. der Mann ist wie gemacht eigentlich für diese Konflikte, die in dieser Stadt toben.
Ja. Es klingt auch, also wenn du mir das so sagst, dann klingt es sehr vernünftig, wie er da reagiert. Also wenn er sagt, wenn ich mit Rechten rede, dann zeige ich ihnen, woran sie sind. Und was er ja macht, ist er nimmt sie wahr als Menschen, aber er setzt ganz klare Grenzen, die er dann auch durchzieht. Also dass dann auch quasi das tatsächliche Folgen hat. Das ist, ich sage mal, das ist strategisch sehr klug, weil er sich weder vorwerfen lassen kann, dass er nicht mit ihnen spricht und dass er sie per se als schlechte Menschen abstempelt, als dass man auch ihm vorwerfen kann, dass er zu lasch mit ihnen umgeht, weil er sie nämlich konfrontiert und weil er ihnen sagt, pass auf, wenn du hier und da auftrittst, dann werden wir dich einkassieren, dann werden wir deine Personalien feststellen oder wir gucken in deine Wohnung. Und wir ziehen dir dann auch das Handy ab und gucken mal, was bei dir läuft. Das ist ja auch ein kluger Schritt, um beide Seiten abzudecken, die du brauchst in so einem Konflikt. Jetzt ist natürlich schade, dass es nicht funktioniert hat mit diesem einen Event, in dem alle laut gesagt haben, was sie denken. Wie blickt denn Ahrens in die Zukunft? Was sagt er?
Ja, er fand das Event auch misslungen, aus den Gründen, die ich also genannt habe, also mit den Kameras, das, ne, also die Leute können nicht offen reden, wenn Kameras mit im Raum sind. Also so ganz grundsätzliche Dinge. Das andererseits, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, fand er, dass der Abend ein gutes Ventil gewesen ist. Also zum einen, dass Leute mal ihre extreme Meinung loswerden und dann vielleicht merken, die ist ein bisschen zu extrem, und auch andere, die dann hören, merken, das ist ein bisschen zu hart, ich bin vielleicht doch ein bisschen mehr auf der anderen Seite oder dazwischen oder bild mir jetzt meine Meinung. Was ich da ein bisschen schwierig finde, ist, dass das natürlich alles auf Kosten von Annalena Schmidt ging, die sich da hat beschimpfen lassen müssen, damit eine Stadt zu sich findet. Ob sie das so wollte, sie hat mir gesagt, nein, sie hätte am liebsten nicht da vorne gestanden. Aber als das Gespräch dann angekündigt war vom Oberbürgermeister, musste sie ja hin, weil sie ja so ihre Position da vertreten musste. Sie ist eben auch eine sehr, ja, sie ist eine Frau, die sich nicht unterkriegen lässt. Und die das Gefühl hatte, die Rechten hätten gewonnen, wenn sie jetzt die Stadt aufgibt. Ja, und Herr Ahrens, um das vielleicht noch zu beenden, der plant jetzt was Neues, was Kleines. Okay. Der will weiterreden, absolut. Der glaubt, es waren nur die falschen Bedingungen. Ich weiß nicht, ob er recht hat. er macht was ohne Kameras. Auf jeden Fall macht er, sollen es auch wieder viele Leute werden. Also er glaubt nicht an dieses kleine Grüppchen oder auserwählte Leute. Diesen Vorschlag gab es auch in der Stadt, dass man auserwählte Leute sprechen lässt oder ein Podium oder so. Ja. Dann glaubt er nicht, er glaubt schon an Bürger. Ich glaube, er wird es immer wieder versuchen. Er wird immer wieder Konfrontationen herstellen, Ventile durchboosten lassen und hoffen, dass das zu irgendwelchen Ergebnissen führt. Das ist eben diese typische Mentalität von so Staatsmännern und Frauen. Also dieses Reden hilft, Zuhören hilft. Vielleicht noch ganz kurz, habe ich vorhin nicht genau gesagt, obwohl du es gefragt hast. Er glaubt nicht, dass Rassisten per se schlechte Menschen sind, also Menschen, die sich rassistisch äußern. Sagt er, die müssen das auch erstmal reflektieren. Und das zu reflektieren, braucht es ein gewisses Selbstbewusstsein, sagt er. Und dieses Selbstbewusstsein, das gehe eben kaputt, wenn man immer wieder darauf hinweist, wie rassistisch sie doch seien. Ja, also sagen wir mal, du bist auf dem falschen Pfad und machst eine rassistische Äußerung, und nun sage ich aber nicht, hey, guck mal, das war ein bisschen rassistisch. Willst du da mal nicht drüber nachdenken, lass mal darüber reden, so und so und so, sondern ich mache einen großen Artikel über deine Stadt und ihre rassistischen Bewohner, wie es sich für die Bautzener ja anfühlt. Genau. Und vielleicht auch noch diese eine Sache. Immer wenn über Bautzen berichtet wird, wird nun mal Annalena Schmidt angerufen. Sie sagt auch, sie beantwortet alle Presseanfragen.
Ja.
Und deshalb haben die Bautzener den Eindruck, die ganzen Artikel, die sind von ihr initiiert. Also nicht direkt, aber die haben natürlich den Eindruck, wenn sie nicht hier wäre, dann würde auch nicht so oft über das braune Bautzen geschrieben. Was ja irgendwie interessant ist, weil es sich auch nicht so leicht widerlegen lässt. Kann ja die Zeitung jetzt nicht fragen, ob sie auch so berichten würden. Tja, also wenn eine Flüchtlingsunterkunft oder eine geplante Flüchtlingsunterkunft abbrennt, dann ist dann wird auch so berichtet.
Ja, ich würde gerne zu Ende, bevor wir unser Fazit ziehen, ob es sich immer rentiert, miteinander zu reden oder nicht, noch kurz mal über Annalena Schmidt sprechen, weil du hast es ja schon gesagt, dass auch diese Veranstaltung ein bisschen auf ihrem Rücken ausgetragen wurde. Das war auch für sie kein guter Abend, und trotzdem ist sie eine kämpferische Person, denn sie kandidiert jetzt für die Grünen als Stadträtin. Das muss man ihr schon mal zugute schreiben. Also Annalena Schmidt liegt was an diesem Ort, sonst würde sie das nicht machen. Und sie lässt sich auch nicht einschüchtern. Und sie sagt, du lässt sie am Ende deines Artikels nochmal zu Wort kommen, und sie sagt, dass sie nichts dafür kann, dass Bautzen als rechtes Nest dastehe und auch ohne sie braun wirkt. Und ich finde, dass sie recht hat, denn sie spricht bestimmte Problemsituation offen an, und das ist bestimmt nicht immer angenehm, aber sie erfindet ja nichts. Sie erfindet keine Fakten, und dadurch, dass sie eben diese Position bezieht, hat sie natürlich vor vielen erstmal schlechte Karten, weil sie sich traut, was auszusprechen, was man eigentlich lieber untereinander klären will, was aber scheinbar auch nicht passiert. Und sie ist halt diejenige, die sagt, hör zu, in Zeiten des Internets, ich kann halt mit Twitter umgehen, ich schreibe das, wenn hier sowas passiert, dann werde ich darüber schreiben, das ist mein gutes Recht und das werde ich tun, weil ich damit auf ein Problem aufmerksam machen will. Und alles, was sie tut, ist diesen Konflikt in die Öffentlichkeit tragen, weil er wird ja im Ort, wird der Konflikt weiterhin ja auch nicht gelöst. Also es hört sich jetzt nicht so an, als ob es da bald ein Treffen gibt und alle liegen sich hinter in den Armen und sagen, ach Gott, hätte ich das doch nur vorher verstanden. Das wird es nicht geben. Und da muss man ihr schon zugute schreiben, A, dass sie das macht, B, dass sie ihre Position behält und dass sie dann auch noch als Stadträtin kandidiert. Das finde ich schon stark, das muss ich wirklich sagen.
Ja. Ja, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Also mit der Stadtratskandidatur, das muss man irgendwie anerkennen. Ne? Also das ist keine politische Karriere, die sie da irgendwie anstrebt. So als Stadtrat, das ist ein Ehrenamt, da kriegt man kein Geld. Und wie jetzt bekannt geworden ist, läuft auch ihr Vertrag am Institut in Bautzen aus. Das heißt, würde sie nicht kandidieren und als Stadtrat muss man in Bautzen wohnen, dann würde sie vielleicht wie andere junge Wissenschaftler, wenn ihre Stelle ausläuft, in eine andere Stadt ziehen. Dann wäre Bautzen das Problem, aus Sicht vieler Bautzener ist hier ein Problem, los. Jetzt kandidiert sie für den Stadtrat und sucht parallel einen Job in Bautzen. Also sie scheint wirklich devoted zu sein. Also wirklich, wie du schon sagst, ihr liegt was an der Stadt, ihr liegt auch was an marginalisierten Menschengruppen in Bautzen, die von rassistischen Übergriffen berichten, sie ihre ich habe sie aber auch gefragt, sie weiß ja sehr gut, wie Medien funktionieren, sie weiß es auch besser als viele andere Bautzener, sie wollte, glaube ich, auch mal irgendwann mal ganz früher Journalistin werden, wenn ich mich nicht irre, und sie weiß auch, wie du schon sagst, wie man Twitter bedient, das hat sie mir auch so gesagt. Und sie sagt dann so, jeder andere hat ja auch das Recht, sich zu äußern, über Bautzen. Ja? Also jeder andere kann ja auch in die Öffentlichkeit gehen und ein anderes Bild der Stadt zeichnen. Ja. Ich glaube, das stimmt nicht. Also ich glaube, es gibt in jeder Stadt, in Sachsen, in jeder Mittelstadt und Kleinstadt gibt es Leute wie sie, die aufmerksam machen auf Probleme, auf Rechtsextremismus, aber keiner tut das so gut wie sie. Und sie weiß auch, wie gut sie das tut und wie gut sie darin ist, Journalisten zu triggern und Dinge zu twittern, die sich schnell weiter verbreiten, die catchy formuliert sind. Also das kann nur sie. Das ist kein Zufall. Und ich habe sie gefragt, ob sie nicht mal überlegt hat, das halt zu lassen und sozusagen aus der Idee, dass ihr was in der Stadt liegt, halt vielleicht den Konflikt in der Stadt auszutragen, ob das nicht vielleicht effektiver wäre, weil man dann ja erstmal, das war so meine Überlegung, dann wäre man erstmal diese Diskussion über das Image Bautzens los und könnte, ja, wie sich's alle wünschen, zurück zur Sachlichkeit kommen. Jetzt ist es ja so, man redet ja nur über sie und das Image und die Zeitungsartikel. Man redet ja gar nicht über den Rechtsextremismus, über Übergriffe. Das ist ja alles ganz weit weg. Aber da sagt sie halt, nee, das funktioniert nicht. Also die Leute müssen sozusagen, wie sagte sie, die müssen konfliktfreudiger oder diskussionsfreudiger werden. Die müssen hier lernen, Konflikte auszuhalten, die müssen lernen, Konflikte auszutragen. Also da, wo der AfD-Mann halt sagt, das muss sie uns nicht erklären, sagt sie doch, genau, das erkläre ich euch jetzt mal.
Ja.
Und das kann man so sehen. Das ist hart. Das ist eine harte Mission, die sie da durchzieht.
Ja.
Und sie zieht da die Stadt mit rein, keine Frage. Also das ist auch hart für die da drauf sozusagen reagieren müssen.
Ja.
Wahrscheinlich ist es ein guter Weg. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch alles ganz, ganz schlimm aus. Aber vielleicht passiert doch gar nichts. Die Bautzener merken schon, dass was das bewirkt. Und die ärgern sich schon sehr, sehr doll darüber, dass sie als rechts dastehen. Und vielleicht rumort es irgendwann in manchen, dass man dagegen was tut und nicht gegen Frau Schmidt. Allerdings, und das sagt der Oberbürgermeister Ahrens, ist dafür eigentlich gar keine Zeit. Also sozusagen selber eine Überlegung zu tätigen, wie verbessere ich das Image meiner Stadt? Das ist sozusagen Schritt zwei nach, was mache ich gegen diese Frau, die hier meine Stadt verschandelt? Ja, also, tja, also es wirkt alles ein bisschen festgefahren, aber ein bisschen Hoffnung habe ich trotzdem.
Ja, und...
Also nee, ich habe große Hoffnung, ehrlich gesagt.
Du hast die große Frage aufgemacht, ist das sinnvoll, wenn man in einem großen Konflikt miteinander spricht? Und du hast es ganz bewusst aufgemacht, weil die vorangestellte Annahme ja immer ist, ja, wir müssen mehr miteinander reden. Wenn wir mehr miteinander reden, dann werden wir uns besser verstehen. Das hast du in eine Klammer gesetzt und hast gesagt, wirklich? Ich gucke mir jetzt mal einen Ort an, an dem es wirklich gekracht hat und schau mir mal an, ob das funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und zwar so deutlich, dass es nicht zu übersehen ist und wir da auch nicht drüber diskutieren müssen. Mit welcher Antwort gehst denn du aus dem Artikel jetzt raus? Oder was ist für dich denn so das Fazit auf die Frage, ob das immer Sinn macht, miteinander zu reden?
Ja, also das habe ich mich natürlich nach 3 Tagen in Bautzen auch gefragt, nach einer Nacht, die ich dort verbracht habe, weil kein Zug mehr fuhr. Dann will man ja auch eine Antwort. Ja. Als ich am Freitag aus dem Dom kam mit den Bautzenern, die dort eine Kerze entzündeten und sozusagen ja, auf Anraten oder auf den Plan, auf Einladung hin des Druckers Heiner Schleppers im Dom eine Kerze angezündet haben gegen Hass. Also Kerzen statt Dialog, muss man eigentlich sagen. Ja, also das Reden ist gescheitert, jetzt machen wir mal was Symbolisches. Mit Symbolen können die Bautzener ja gut, siehe Gitter im Dom, siehe zweisprachige Straßenschilder. Also das ist eine super Idee, glaube ich, gewesen. Bin ich da raus und habe mich dann auch noch mit dem Herrn Drews, dem Bauunternehmer, unterhalten, der keiner Zeitung ein Zitat gegeben hat, aber man muss einfach auf den Mann hingehen, darauf zugehen und mit ihm reden, dann redet er auch mit einem. Okay. Leider hatte er nichts Interessantes zu sagen. Also, er hatte was Interessantes. Also natürlich hatte er auch eine Meinung und so, aber die habe ich auch schon oft gehabt in dieser Stadt. Also dass Frau Schmidt halt nervt und so, dass das zu pauschal und dass das so. Er hatte nicht so was Neues beizutragen. Er hat aber gesagt, das Leben sei voller Kompromisse und er habe das beim Bauen gelernt und das fand ich witzig. Es komme darauf an, ob man hochbaut und die anderen überragt oder ob man auch mal bereit ist, ein bisschen tiefer zu stapeln. Aha. Also der hat da Häuser vor sich, wenn er über gesellschaftliche Fragen nachdenkt. was ja wunderbar ist. Und dann habe ich gesagt, naja, Herr Drews, dann sind Sie auch bereit, tiefer zu stapeln. Und sagt er, ja, sicherlich. Also sozusagen die Hoffnung, ja, der Mann mit der Kerze in der Hand, dass der auch dann bereit ist, Schritt auf die Gegenseite zuzumachen. Allerdings wurde ich daraus, ja, jetzt auch nicht so viel schlauer, bin dann weiter runtergelaufen. Bautzen ist ja so ein Hügel. Und dann da unten am Markt noch lang, wo dann eine Kundgebung von den Grünen war, die eigentlich ganz ähnlich aussah wie die da oben. Die hatten keine Kerzen an, sondern die hatten so Fahnen in der Hand von den Grünen und von vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Und ja, da gab es dann auch so kleine Gespräche, da ging es auch so um Toleranz und sowas, also wie oben, so diese Buzzwords. Und ja, einer hatte so eine Free Speech, Freedom of Speech Base Cap auf und so. Also ich habe mich dann gewundert, da oben am Dom ging es so friedlich zu, hier unten geht es so friedlich zu, warum kriegen die Bautzner das eigentlich nicht hin? Jetzt eine gemeinsame Kundgebung zu machen. Wieso nicht? Was soll das? Und dann ist es mir so ein bisschen geschwant. Vielleicht müssen die das gar nicht. Und warum erwarte ich das eigentlich von denen? Und warum erwarten wir das überhaupt, dass wir am Ende des Tages alle zusammen auf dem Marktplatz stehen und Geschlossenheit demonstrieren, wenn wir es doch eigentlich nicht sind? Und wenn du, und das ist eine Ehrlichkeit. Und wenn du mich nach einem Fazit fragst, dann sage ich, würde ich sagen, dass diese Stadt, die so viele Symbole von Teilung und Trennung hat und die auch stolz darauf ist, dass es die gibt und man trotzdem friedlich zusammenlebt, dass die das vielleicht vor uns allen kapiert hat. Dass ich in dem Moment kapiert habe, dass man eben nicht alle auf den Marktplatz klatschen muss und so tun muss, als sei man eh einer Meinung, aber insgeheim schwelt noch der Konflikt, sondern es darf ruhig so sozusagen so parallele Entwicklungen geben und man darf sich auch unabhängig voneinander verabreden. Es muss keine geschlossene Stadt geben.
Ja.
Allerdings ist das nur eine Voraussetzung. Die Frage ist, was Bautzen daraus macht.
Ja.
Und das Problem, was Frau Schmidt hat, ist ja, die Leute äußern sich nicht. Und das Problem, was die Bautzner haben, ist, die redet unsere Stadt schlecht. Eigentlich sagen sie ja, Deutschland redet uns schlecht. Also es ist ja nicht sie, die die ganzen Artikel schreibt, sondern das sind ja westdeutsche große Zeitungen, Fernsehsender, die Bautzen aufgreifen als Symbol für Rechtsextremismus. Die Zeit hatte, ganz ohne Annalena Schmidts Zutun, eine 10-teilige Serie hinein in die national befreite Zone. Unser Autor versucht, bei den Bautznern gut anzukommen.
Okay.
Das ist total schiefgegangen. Kein Wunder, wenn man das so angeht, so framed.
Ja.
Also sozusagen Bautzen als Symbol für Rechtsextremismus ist auch ohne Annalena Schmidt irgendwie vorhanden. Und das ist ein größeres Problem. Das hat, glaube ich, mit ost-westdeutschen Missverhältnis zu tun, dass eben seit der Wiedervereinigung der Osten vor allen Dingen auf den Westen zugegangen ist und versucht, alle Ossis versucht haben, gute Deutsche zu werden, aber andersrum eben nicht so richtig was passiert ist. Also der Westen auf den Osten zugegangen ist, das wäre eigentlich undenkbar. Der Osten halt der Unrechtsstaat und musste sich anpassen.
Ja.
Und ich glaube, daher rührt dieser Schmerz und daher kommen auch die Klischees. Und ja, das ist ein Riesenthema jetzt. Ja, ich hoffe einfach, dass Bautzen aus dieser großartigen Erkenntnis, die Bautzen ja selber hat, es müssen nicht alle so tun, als seien sie einer Meinung.
Ja.
Sondern wir sind stolz darauf, dass wir auch so auf unterschiedlichen Plätzen sein können, dass sie daraus was machen.
Ja. Ich finde es gut, weil letzten Endes beantwortest du die Frage gar nicht, sondern du machst die Frage ganz anders auf, nämlich müssen, weil die Annahme ist ja, hilft das, wenn man immer miteinander spricht, wohin soll das helfen zur Harmonie? Da sagst du, ja, vielleicht brauchen wir die Harmonie ja gar nicht so, wie wir es uns alle vorstellen, sondern haben wir vielleicht dann mehr Harmonie, wenn wir das gar nicht erst versuchen, sondern erstmal so bleiben, wie wir sind. Also dieses, dass man sich quasi mit diesem ständigen Reden auch eine Falle stellt, weil man diese Harmonie erzwingen will und das funktioniert aber nicht. Und man hat dann, glaube ich, wenn man weniger miteinander spricht, hat man auch weniger Streit und kann vielleicht auch ganz anders aufeinander sehen. Ne? Und das finde ich interessant, weil das ist für mich ein Reframing von der Frage, dass du sagst, okay, die Schlussfolgerung oder die Vorannahmen der Frage, die muss man wegdrehen, weil was hat man davon, wenn man Harmonie dadurch erreichen will, dass man permanent miteinander streitet? Was hat man denn die ganze Zeit Streit? Und das finde ich gut. Das finde ich auch ein gutes Fazit, das du da ziehst. Wirklich. Also,
cool, das freut mich.
Halte ich für gut. Ja.
Vielleicht, dazu fällt mir noch eine witzige Sache ein aus Bautzen, die man gar nicht glaubt, wenn man sie jetzt so hört. Und zwar, das passt. Der Bürgermeister Ahrens und der Drews, der Bauunternehmer, die waren früher in einem Bürgerbündnis zusammen.
Ach.
Nämlich Bürgerbündnis für Bautzen.
Aha.
Und die haben die Wahl gewonnen und haben den Ahrens zum Bürgermeister gemacht und der ist dann ein Jahr später zur SPD gewechselt als Bürgermeister und zack hatte Bautzen einen SPD-Bürgermeister.
Aha.
Dadurch fühlten sich dann auch viele so ein bisschen hintergangen.
Okay.
Was ich aber interessant fand, ist die Frage, wie um alles in der Welt diese SPD eher linke Bürgermeister mit diesem Bauunternehmer Drews, der eher so ein bisschen Also der hat auch mal der AfD gespendet und so. Also wie die sozusagen in einer Partei sein konnten, lag daran, dass diese Partei, Bürgerbündnis, sich gegründet hat auf Widerstand gegen das Laun Center, ein neues Einkaufscenter für Bautzen sollte her. Und die Bautzener wollten das nicht. Und darauf konnten sie sich einigen. Die Rechten, die Linken, die Verschwörer, die Realisten.
Ja.
Und das ist dieses, was eigentlich in der Kirche eine super Überschrift war, zurück zur Sachlichkeit.
Mhm.
Also wenn wir nicht mehr darüber reden, bist du eher rechts oder eher links, bist du also natürlich ist das toll, wenn wir das für uns definieren, aber wenn wir jetzt mal diese gesellschaftliche Spaltung angucken, dann ist es viel toller, wenn man das an Sachthemen festmacht und wenn man sucht, wo haben wir denn vielleicht, wo haben wir Unterschiede, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wofür können wir uns einigen? Und ich finde diese kleine Bürgerbündnis-Anekdote, die zeigt, es ist doch möglich, diese Stadt zu vereinen. Sie war schon mal vereint, hier waren schon mal mehr Leute vereint, als man annimmt, als man annehmen kann. Ja, und ja. Genau.
Ja, wir haben jetzt 75 Minuten gesprochen.
Ja, toll.
Ich glaube, wir haben das Thema haben wir ausreichend erörtert.
Grob umrissen.
ich finde das schön, ich finde das total spannend, weil wir halt eine Geschichte in der Geschichte haben, weil wir ein Thema über dem Thema drüber haben, das ich sehr, sehr wichtig finde. Und deshalb vielen Dank, lieber Josa, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, um dir meine Fragen anzuhören und die alle wirklich geflissentlich und gründlich beantwortet hast.
Sorry, wenn ich manchmal ein bisschen zu ausufernd
Nee. Dafür will ich dich doch haben, dass du ausuferst. Du sollst doch, ich finde es gut. Das macht auch Spaß, dir zuzuhören, weil man immer was Neues dazulernt. Und ich habe in diesem Podcast wirklich eine Menge gelernt und ich habe es dir ja vorher schon gesagt, drauf gefreut. Vielen Dank, lieber Josa, dafür.
Danke auch dir, Martin. Ich habe auch aus den Fragen viel gelernt.